Dazu gehört auch die starke Handschrift des Freiraumplaners des Landschaftsarchitekten. Ein Raum ist nur so gut, wie stark seine Grundstruktur ist. Und je stärker seine Grundstruktur ist, desto besser können auch solche Partizipationsprojekte integriert werden. Wenn das nicht der Fall ist, wird es schwierig.
Hallo und willkommen zu einer weiteren spannenden Folge unseres Podcasts Hallo Hamburg Stadt neu bauen. Mein Name ist Sabine de Boer, ich bin die städtebauliche Leiterin der IBA Hamburg und in unserem Podcast geht es um aktuelle Themen der Stadtplanung und Stadtentwicklung. Mit rund 800 Hektar öffentlicher Freiräume und über 100 Gebäuden gestaltet die Grün Berlin Gruppe die Hauptstadt maßgeblich mit. Unser heutiger Gast, Christoph Schmidt, ist seit 2008 Geschäftsführer der Grün Berlin GmbH und hat zuvor unter anderem auch als Projektmanager bei der HafenCity Hamburg gearbeitet. Er und sein Team prägen die Transformation Berlins durch innovative Parklandschaften, nachhaltige Mobilitätskonzepte und klimaresiliente Stadtentwicklung. Doch wie gelingt es, Natur und Stadt harmonisch zu verbinden? Welche Herausforderungen bringt die grüne Stadtentwicklung mit sich? Und wie sieht die Zukunft von lebenswerten Städten aus? Christoph Schmidt gibt uns heute spannende Einblicke in seine Arbeit und seine Vision für die Stadt. Herzlich willkommen, Herr Schmidt.
Ja, schön, dass ich mit dabei sein darf, Frau de Boer.
Herr Schmidt, Grün Berlin, also Ihre Firma, gestaltet die Stadt von morgen, so heißt es jedenfalls auf Ihrer Internetseite. Was bedeutet das konkret und welche Projekte setzen Sie aktuell um, um Berlin noch grüner und nachhaltiger zu machen?
Ja, das ist eine weitreichende Frage, die ich zunächst so beginnen würde zu beantworten, dass es um unsere Unternehmensgruppe und die Aufgabenstellung innerhalb der Unternehmensgruppe geht. Das Interessante ist ja, dass wir uns nicht nur um die Freiflächen kümmern dürfen, sondern auch das Thema Mobilität mitnehmen und letztendlich die Unternehmensgruppe eine größere Klammer besetzen darf. Also die Themen Infrastruktur, Mobilität, Grün, das Entwickeln, Bauen und Betreiben, das zeichnet uns aus. Und dieses dürfen wir tun, nicht ohne Grund, mit 28 unterschiedlichen akademischen Berufsgruppen. Das zeigt schon, dass die Zukunft, die wir beschreiben wollen, auch sehr in einem interdisziplinären und sektoral übergreifenden Lösungsansatz liegt. Das ist, glaube ich, etwas, was uns sozusagen in die DNA überführt wurde, der Unternehmensgruppe, und was für die Zukunft, glaube ich, sehr erfolgreich zur Anwendung gebracht werden kann. Also das ist jetzt weniger konkret als etwas übergeordnet, aber es scheint mir wichtig, dieses einmal in der Form zu beschreiben.
Ja, wir werden ja noch konkreter. Also Sie haben jetzt praktisch einmal die Grundlage Ihrer Unternehmensstruktur geschildert, die Sie benötigen, um Berlin innovativ, nachhaltig und zukunftsorientiert zu entwickeln. Also Sie haben alles unter einem Dach, um dieser Aufgabe gerecht zu werden. Das ist die DNA Ihrer Firma und so können Sie alle Themen bearbeiten. Und bevor wir jetzt mal die Themen nacheinander so durchbesprechen, würde ich Sie ganz gerne nochmal was Persönliches vorab fragen. Und zwar, was hat Sie dazu inspiriert, sich eigentlich für dieses Thema, also die grüne Stadtentwicklung, einzusetzen und sich schwerpunktmäßig damit zu beschäftigen? Gab es da ein Schlüsselerlebnis, also nach dem Motto, hey, grün ist mein Thema, oder wie kamen Sie dazu?
Ja, das Grüne war jetzt gar nicht so explizit mein Thema, aber tatsächlich reicht das Schlüsselerlebnis weit zurück, letztendlich auch in meine schulische Vergangenheit. Es gab nämlich an meinem Gymnasium, an dem ich das Abitur machte, einen Lehrer, der von Hause aus Architekt war, aber den Kunstunterricht gestaltete. Und da hatten wir ein Projektthema, das ging tatsächlich um die Versäumnisse der Moderne, am konkreten Beispiel der Stadt, in der ich wohnte. Und wir haben Stadtanalyse gemacht und sind durch die Stadträume gegangen, haben versucht, nicht nur zu analysieren und Negatives aufzunehmen, sondern auch tatsächlich in zeichnerischer Grundlage Verbesserung herbeizuführen. Das war eigentlich so das Schlüsselergebnis. Ich bin meinem Lehrer von damals noch sehr, sehr dankbar. Und dann ging es weiter mit einem grundsätzlichen Interesse für den Umgang mit Flächen und Raum, ob jetzt ländlich, suburban oder urban. Das Thema Fläche und Raum war mir immer sehr nah und ich fand es immer sehr interessant, in den sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen oder städtebaulichen, gestalterischen Kontexten denken und auch agieren zu dürfen. Denn letztendlich ist es ja so, dass gerade der öffentliche Raum dem Grunde nach den größten Hebel bietet für eine gemeinwohlorientierte städtebauliche Entwicklung, für eine gemeinwohlorientierte Stadt und gemeinwohlorientierte öffentliche Räume. Also dieser Kontext, der liegt mir sehr nahe und ja, ich habe dann später postgraduiert studiert, wo das Thema Projekt- und Baumanagement letztendlich sich nochmal ergänzte und ich habe dann einen Abschluss gemacht in einem immobilienwirtschaftlichen Kontext als Fachingenieurprojekt für Projektentwicklung, weil die Frage ist ja auch, wie setzt man diese Ideen um? Und gerade dieser Management-Gedanke hat mich immer sehr fasziniert. Wie kommt man zu einem eher holistischen Management-Ansatz zur Umsetzung eben dieser gerade zuvor beschriebenen wichtigen Themen der Stadtentwicklung und der Stadtplanung?
Ja, interessant. Ein holistischer Managementansatz ist das, glaube ich, die richtige Fähigkeit, die man benötigt, in so einem großen Gebilde wie eine Großstadt Themen auch vom Konzept in die Projektebene umzusetzen. Wenn man nur sektoral denkt, kommt man da nicht weit. Also da haben wir viel gemeinsam. Wunderbar. Jetzt kommen wir mal von dem Allgemeinen ins Spezielle. Und zwar würde ich gerne mit dem Thema der Grünflächen anfangen. Das ist ja auch ein großes Aufgabengebiet Ihrer Firma. Und wie wir alle wissen, sind Grünflächen ja sehr wichtig für lebenswerte Städte. Haben Sie besondere innovative Ansätze? Also was macht Grün Berlin besonders in der Umsetzung? In der Anpassung der Grünflächen, um sie zukunftsfähig zu machen, um sie klimaresilient zu gestalten.
Ja, wenn Sie mir gestatten, würde ich ein wenig wegkommen von der Begriffseinengung Grünfläche. Also der innovative Ansatz, das war ja gerade nachgefragt, findet sich darin wieder, dass wir eben auch die Grünflächen bewegen, aber versuchen, in der Gesamtklammer des öffentlichen Raumes tätig zu werden. Das heißt, wenn wir jetzt eine Fahrradverkehrsinfrastruktur, eine Radschnellverbindung bauen und planen, geht es sowohl um eben diese Verkehrsinfrastruktur, aber eben auch um die randlich angrenzenden öffentlichen Räume und Grünflächen, die man versucht und versuchen sollte mitzuqualifizieren. Wenn wir versuchen, einen Gendarmenmarkt, der stadthistorisch bedeutsam ist, ja, da liegt ein Denkmalschutz drauf, wenn wir diesen sanieren, dann geht es darum, den Mehrwert zu suchen. Den Mehrwert im Kontext nicht nur der städtebaulichen, gestalterischen Ansätze, sondern eben auch der technisch-funktionalen. Sprich, wie bekommt man neben einer schönen Oberfläche auch ein gescheites und richtiges Regenwassermanagement untergebracht? Und wie kann man möglicherweise auch andere Infrastrukturmaßnahmen in diese Baumaßnahme gesamthaft integrieren? Also auch hierin findet sich wieder dieser, ja, vielleicht holistische Ansatz oder zumindest der Integrationsansatz wieder. Zentral ist natürlich, das muss man hier, glaube ich, schon unterstreichen, ist natürlich die Fragestellung, wie man heutzutage mit dem Klimawandel umgeht, eine Klimaresilienz in der Stadt herstellt. Und da geht es um eine Vielzahl unterschiedlichster Ansätze. Zwei hatte ich gerade beschrieben. Ein wichtiger weiterer Ansatz neben dem Regenwassermanagement ist sicherlich auch der Umgang mit den richtigen, ja, Pflanzen, Bäumen, die klimaresilient sind, die diese Hitze ertragen können. Und es gibt eine Vielzahl von unterschiedlichen Techniken mittlerweile, die es ermöglichen, ohne großen budgetären Aufwand einen sehr nachhaltigen, klimaresilienten Ansatz umzusetzen in der Stadtplanung. Beispiel sogenannte Baumrigolen. Ja, hört sich ein bisschen profan an, ist ein super System, ist nicht teuer. Ich kann mit diesen Baumrigolen das Straßenwasser aufnehmen, ohne dass ich es dann ableite in die Straßenkanalisation. Gleichzeitig ist es gereinigt und es spendet dem Baum Feuchtigkeit, die er braucht, um wachsen zu können bei der Hitze. Also ein ganz hervorragendes System, einfach und günstig.
Also ich fasse zusammen, diese Maßnahmen sind integrativ, sie sind innovativ, aber sie sind auch irgendwie State of the Art, ne? Also wenn man nicht so denkt und so handelt und so plant und umsetzt, kommt man mit diesen ganzen Anforderungen an die Umwelt ja auch nicht weiter. Also man muss ja quasi alles miteinander verschränken, mitdenken, nicht nur auf seine eigene kleine Fläche gucken, sondern links und rechts und auch schauen, und wie verbindet man das alles? So arbeiten wir bei der IBA Hamburg und ich denke, alle großen Metropolen in Deutschland ja auch, ne? Also wenn man so innovativ unterwegs sind, sind das die Instrumente dafür.
Genau.
Aber jetzt kommen wir doch mal zu Ihren wunderschönen Parks. Ich muss da noch mal nachhaken, weil Sie haben ja das große Glück, wahrscheinlich nicht alle, aber viele attraktive Parks in Ihrem Unternehmen zu verantworten, das heißt zu planen und zu bewirtschaften. Und zwar auch, fangen wir mal mit dem Park am Gleisdreieck an. Ich kenne den auch und dieser Park ist ja bei den Berlinern super beliebt. Und weil er so beliebt ist, gibt es auch einen sehr hohen Nutzungsdruck. Meine Frage ist, wie schaffen Sie es eigentlich, diesen Park auf Dauer so attraktiv zu halten? Welche zukunftsfähigen Konzepte setzen Sie um? Wie pflegen Sie den Park? Welche Managementkonzepte bedarf es, damit der Park nicht nach 2 Sommern nicht mehr so schön ist, wie er am Anfang war? Was machen Sie?
Ja, auch hier muss man, glaube ich, in der Frühphase sogar der Planung beginnen, denn eine Fläche, auch eine Parkfläche, kann nicht alles leisten. Man muss schon genau gucken, was sind die besonderen Qualitäten dieser Fläche und wie versucht man, ein gut abgestimmtes Bedarfsprogramm mit einem guten Flächenlayout hinsichtlich der groben Machbarkeiten und so weiter zu verbinden. Also diese Phase 0, von der ja auch vollkommen zu Recht immer mehr gesprochen wird, ist auch Garant für einen langfristig guten Umgang mit dieser Fläche und Garant dafür, dass das Management gelingt. Wenn wir dieses nicht ernst nehmen, diese Phase 0, hast du später Schwierigkeiten. Übrigens erspart auch ein Wettbewerb nicht die Phase 0. Ja, in der Regel haben wir bei den größeren Projektvorhaben immer Wettbewerber vorweggeschaltet. Die Phase 0 muss auch einem Wettbewerb vorgeschaltet sein, aus meiner Sicht. Dann ist das schon mal eine sehr gute Grundvoraussetzung.
Darf ich noch mal kurz nachhaken? In der Leistungsphase 0, das ist ja vor dem Wettbewerb, beteiligen Sie da auch die Bürgerinnen und Bürger?
Ja, in der Phase 0 nicht, sondern da geht es eher um, sage ich mal, herausragende Stakeholder, die im Kontext der Nutzung einen guten Ansatz haben oder auch repräsentativ für die Nutzergruppen stehen. Später dann etablieren sich selbstverständlich die geeigneten Beteiligungsformate, so wie man sie auch in Hamburg und woanders anwendet. Ja, das ist ja mittlerweile so sehr etabliert und hochprofessionell, das ist auch State of the Art. Aber entscheidend und neu, meine ich, ist eben der Umgang mit dieser sogenannten Phase 0. So, wenn dann die Bürgerbeteiligung durchgeführt wurde und die Nutzerinteressen sich auch widerspiegeln in konkreten Bedarfsprogrammen, wird es ja überführt in die eigentlichen Aufgabenstellungen des jeweiligen Wettbewerbes. Wenn der durchgeführt wurde, geht es dann nochmal sehr stark ums eigentlich Value Engineering. Dahinter steht der Gedanke von Machbarkeiten und natürlich auch der Überprüfung von Finanzierbarkeiten. Das ist nochmal eine sehr, sehr wichtige Phase. Wir leben offen gestanden auch von einer, sag ich mal, von einem finanzmethodischen Ansatz, der es uns ermöglicht, aus unterschiedlichen Förderquellen sich bedienen zu können. Und diese Managementaufgabe ist auch bei uns im Unternehmen an zentraler Stelle untergebracht. Gleichzeitig, mal abgesehen vom Bauen, bauen wir natürlich das Bewirtschaftungskonzept auf für die Zukunft. Ja, das ist ja letztendlich mitlaufend mit einem Wettbewerbsergebnis, müssen wir wissen, können wir das in der Form bewirtschaften, ja oder nein. Und dazu gibt es bei uns ein Team, das sich jeweils mit dem Objekt schon recht früh auseinandersetzt, das Bewirtschaftungsmethodiken entwickelt, dazu die jeweiligen Kosten errechnet und damit auch die Machbarkeiten darstellt. Und dieses Team ist später dann in der Regel, so auch am Gleisdreieck, direkt vor Ort auch verantwortlich. Mhm. Also sie sind vor Ort ansässig. Die sitzen nicht irgendwo im Büroraum hier am Tempelhofer Hafen, sondern sind vor Ort. Im Falle des Gleisdreiecks ist es das Poststellwerk, ein ehemaliges Poststellwerk, das wir vor dem Verfall gerettet haben, saniert haben, umgebaut haben. Und da sitzt dieses Team.
Was muss ich mir genau vorstellen? Die sitzen in einem Gebäude am Park und bewachen den Park mittendrin und gucken, dass es nicht zu viel Stress da von den ganzen Besuchenden gibt? Oder was machen die genau?
Genau, also wir sind ja keine Grünbaufirma, sondern wir sind eine Managementfirma. Das heißt, wir haben keine eigenen Gärtner und Pflegekräfte, sondern das wird gemanagt und fremdvergeben.
Ah.
Ja. Das muss man unterscheiden, sonst wären wir eben über 1200 Leute und das macht nicht Sinn. Das ist kein richtig guter Ansatz für uns. Also wir sind eine Managementgesellschaft und diese Manager, drei unterschiedliche berufliche Ausrichtungen in der Regel sogar, sitzen dort denn vor Ort. Sie sitzen und haben ihre Aufgabe im qualitativen Überprüfen der jeweiligen Pflegeaufträge. Sie haben eine Aufgabe im Kontext des Stakeholder-Managements. Eine Mitarbeiterin ist nur damit beschäftigt, die sowohl Anwohnenden mitzunehmen in den neuen Quartieren auf beiden Seiten dieser Fläche, als auch diejenigen, die sich im Kontext von unmittelbaren Nutzeransprüchen auf der Fläche selbst bewegen, also beispielsweise Vereine, aber auch Schulen, Kita-Gruppen, Sportvereine und ähnliches mehr. Und dann gibt es nochmal eine Einheit, die sich oder eine Person, die sich schwerpunktmäßig um das Thema Finanzierung kümmert, also letztendlich den Controlling-Ansatz mitverantwortet. So, in diesem fachlichen Dreigestirn sind wir sehr gut aufgestellt und man kann sehr akut und sehr schnell reagieren für die Fläche und hat immer ein sehr, sehr gutes Gefühl für das, was da vor Ort geschieht. Das ist so eine Art Quartiersmanagement, kann man ja auch an anderer Stelle. Quartiersmanagement im grünen Kontext.
Aber darf ich da trotzdem nochmal nachhaken? Sitzen die jetzt nur da, um den Park des Gleisdreiecks zu managen oder haben die noch 10 andere Parks in ihrem Management? Weil ich glaube nicht, dass es sowas in Hamburg gibt, dass wir im Stadtpark oder im Volkspark da ein kleines Häuschen haben, wo die Manager drin sitzen. Das ist ja schon Luxus.
Ja, man kann es als Luxus beschreiben. Ich würde sagen, das ist gut. Und Sie sprachen ja auch an das Thema der Zukunftsorientiertheit unseres Tuns. Das ist so ein Ansatz, den wir übrigens ja seit gut 10 oder 12 Jahren sogar schon dort zur Umsetzung bringen. Wir sprechen ja über einen hochfrequentierten, anspruchsvollen, sowohl im Sinne der randlichen, städtebaulichen und quartiersbezogenen Einflüsse auf den Park. Ein sehr, sehr kompliziert zu führender Park, der ja auch von einer durchaus diversen, vielfältigen Nutzergruppe geprägt wird. Und um das gut zu führen, zu halten, braucht man solch einen Ansatz, ja.
Okay.
Das geht nicht anders. Und ob die nun, ich meine, von der, es ist ja die Frage, wie viel Kapazität stellt man dafür zur Verfügung? Wir sprechen ja jetzt ja nicht über Vollzeitäquivalente, die werden auch nicht alle Vollzeit arbeiten, aber dennoch sind es 3 Personen, die mit einer jeweiligen Schwerpunktsetzung sich an die Sache machen.
Und das finanziert die Grün GmbH. Das sind ja Kosten, die sie ja irgendwie auch.
Ja. Na, das sind Kosten, die wir natürlich über unseren Wirtschaftsplan, gemäß entsprechender Haushaltsplanung und Anmeldung im Landeshaushalt versuchen durchzusetzen und zu argumentieren. Und ein wesentlicher Vorteil offengestanden gegenüber einer Verwaltungseinheit in den Bezirken,
ja, genau,
ist ja der, dass unsere Mittel zweckgebunden sind. Ja, also der bezirkliche Haushalt kann im Zweifel nicht darüber verfügen, ob nun das grüne Geld auch im grünen Projekt ankommt, sondern das wird manchmal auch zweckentfremdet. Hinzu kommt, dass wir mit unserem steuerlichen Modell einer Gemeinnützigkeit auch noch gewisse steuerliche Vorteile haben und damit letztendlich auch mehr netto vom Brutto für die Fläche selbst verbleibt.
Also ich könnte jetzt noch 1000 Fragen in diese Richtung stellen, aber ich glaube, wir werden zu spezifisch und müssen jetzt mal wieder durch andere Parks flanieren. Gedanklich, die ich hier noch auf meiner Liste habe. Und zwar würde ich als nächstes mal einen Blick auf den Spreepark werfen. Und zwar entwickelt Grün Berlin ja dort ein einzigartiges Naturprojekt auf einem ehemaligen Freizeitparkgelände. Wie muss ich mir das eigentlich vorstellen, diesen Freizeitpark? Ist das so ein kleiner Heidepark Soltau in Anführungsstrichen? Oder ist es irgendwas anderes? Also wie verbinden Sie an dem Ort das Thema Freizeit und Naturerhalt?
Ja, ich müsste ein bisschen widersprechen. Es geht nicht um ein Naturprojekt, sondern man könnte sagen, es ist ja eine flächenhafte, grün geprägte Kulturimmobilie, ja, mit einem hohen ikonografischen Wert oder anders ausgedrückt, es ist ein neuartiges Kulturparkprojekt.
Okay.
Dieser Ort hat ja eine große Identifikationskraft für viele Menschen in Berlin, insbesondere auch für Menschen aus der ehemaligen DDR, denn es war der einzige Kulturpark oder Freizeitpark, den es gab. Und wir haben diese Fläche übertragen bekommen 2014, als dieser Ort ein Lost Place war. Es gab noch die Hinterlassenschaften des ursprünglichen Vergnügens. Dazu gehört auch ein Riesenrad beispielsweise, große Hallen, eine sehr schöne Ausflugsgastronomie direkt an der Spree und auch diverse Reste von Fahrgeschäften. Hier war nun der Ansatz, der eben nicht einen klassischen reinen Park zu schaffen, sondern mit diesen besonderen Identifikationspunkten und den Bauwerken sozusagen dem Lost Place Charakter umzugehen. Da haben wir erstmal Referenzen gesucht, europaweit offen gestanden, und wir sind in Nantes fündig geworden. Da gibt es nämlich eine Fläche, ehemalige Hafenfläche beziehungsweise eine Werftfläche innerhalb der Stadt, die mit Mitteln der Kunst entwickelt wurden. Also die Kunst war der Treibriemen für die städtebauliche Qualifizierung und Entwicklung dieses Ortes. Das in mehreren Phasen, in mehreren Qualifizierungsphasen, wenn man so will, aber hochinteressant. Und auch dort geht es um Hinterlassenschaften, Restbestände der alten industriellen Nutzung, Gebäuden und so weiter, Installationen. Insofern durchaus interessant, dieser Vergleich. Und mit denen haben wir uns sehr, sehr viel ausgetauscht. Und die Ile de Nantes ist eben dieser Ort der Transformation, den wir uns da angeschaut haben. Und so transferieren wir also diese Fläche in einen solchen neuartigen Kulturpark und verlassen dabei schon ein wenig den Charakter des Lost Places, integrieren aber die Hinterlassenschaften mit Kunst in das neue Freiraumkonzept. Also, wie machen wir das? Zum Beispiel gibt es dieses große Riesenrad, das dort noch im Bestand erhalten ist. Wir haben es komplett überplant, nicht indem wir sofort beim Architekten angerufen haben, sondern wir haben ein Künstlerteam beauftragt, Realities United, international bekanntes Künstlerteam, die für diese Infrastruktur, wenn man so will, einen neuen Vorschlag im Sinne Kunst und Kreation entwickelt haben. Dann kam Das ist der Treibriemenkunst. Dann kam erst der Tragwerksplaner dazu und sozusagen die architektonische Ausgestaltung. Und so gehen wir jedes Gebäude an, jede Hinterlassenschaft an und versuchen, dieses zu transformieren.
Ah, interessant, ja.
Hinzu kommt, dass wir neben der, sag ich mal, baulichen Programmierung natürlich auch eine Programmierung haben, die sich sehr stark mit der künstlerischen Bespielung in der Zukunft auseinandersetzt. Und dafür braucht es auch einen Ort. Es gibt ein sogenanntes Eierhaus, ist die älteste Ausflugsgastronomie direkt an der Spree, die haben wir saniert. Und es gibt neben der Gastronomie Ausstellungsräume und Herstellungsräume für Kunst, wenn man so will, also Ateliers und ein Residence-Programm. Also Künstler kommen dort in das Eierhäuschen, kreieren gemeinsam, sind internationale Künstlergruppen und arbeiten an dem Thema Urbanität, öffentlicher Raum und Natur. Auch das gehört mit dazu. Und diese Ideen sind Gegenstand wiederum von tatsächlichen Objekten innerhalb des Parks, geben fortlaufend Impulse auf diesen Park, aber geben auch Impulse in Richtung der Diskussion, was muss eigentlich ein öffentlicher Raum heutzutage sein.
Wow.
Und das ist quasi die programmatische Verlinkung. Und so kann ich, glaube ich, zu Recht behaupten, es handelt sich hierbei nicht um ein Naturprojekt, sondern eher um ein Kulturparkprojekt neuer Art.
Okay, interessant. Und der ist ja, glaube ich, noch nicht eröffnet. Oder noch nicht ganz fertig. Nur noch ein Satz zu diesem, dann gehen wir weiter. Muss ich dann eigentlich eine Eintrittskarte kaufen, wenn ich teilnehmen möchte?
Ja, das ist erforderlich, aber mit einem entsprechenden sozialverträglichen Tarif, sage ich mal. Hintergrund ist, dass wir mit diesem Projekt auch ein gutes Stück touristische Wirtschaftsförderung leisten. Wir damit auch eine Verpflichtung haben. Es gibt auch sogenannte touristische Wirtschaftsförderungsmittel, die mitverwendet wurden, neben Bundesmitteln und ähnlichem mehr. Das heißt, wir müssen nachweisen, dass wir hier in wirtschaftlicher Hinsicht dem Standort und der Stadt etwas Gutes tun.
Ja, ich bin gespannt.
Das geht nicht ganz ohne ein Eintrittsentgelt.
Nee, das stimmt. Jetzt werfen wir einen Blick auf den Flughafen Tegel. Ich war selbst schon dort und habe die Tegel Projektgesellschaft besucht und wir hatten auch dieses Glück, dass wir einmal über die Flächen fahren durften. Und wenn man das so sieht, geht einem ja als Planerin auch das Herz auf, ne? So viel Fläche, so viele alte Gebäude, also das ist ja wirklich einmalig oder auch eine einmalige Chance für Berlin, schon die zweite Chance, sie haben ja auch Tempelhof, aber ihre Aufgabe ist es dort ja, die Grünflächen in eine grüne Oase zu verwandeln und ich stelle mir die Frage, wie funktioniert eigentlich der Umbau von der Landebahn in eine Heidelandschaft, das mal als übergeordnete Frage und dann die Unterfrage, wie kommen Sie eigentlich dazu oder was war eigentlich der Motor dazu, dort eine Heidelandschaft auszubreiten? Und zweitens, jetzt haben Sie diese Heidelandschaft und haben sich überlegt, wie bewirtschaften wir die Flächen und sind auf die Idee gekommen, durch diese berühmten Schafherden dort zu bewirtschaften. Das hat sich ja schon rumgesprochen in der Planerwelt. Und die zweite Frage ist eigentlich, haben sich die Schafe schon bewährt in ihrer Aufgabe?
Ja, das ist eigentlich ganz putzig mit den Schafen, das stimmt, aber es hat ja auch was mit einem Landschaftsbild zu tun. Nun denn, fangen wir nochmal von vorne an. Also es ist so, dass die Fläche von uns gekauft wurde vom Bund zur langfristigen Absicherung der Kompensationsbedarfe, herrührend aus der Entwicklung der Urban Tech Republic und insbesondere des neuen Schumacher Quartiers. Das ist die Rechtsverbindlichkeit, die wir eingegangen sind und das ist Grundlage auch eines B-Planes und dieser Verpflichtung müssen wir nachkommen. Das heißt, die Ausgleichsmittel aus dem Schumacher Quartier und dem UTR fließen in diese von Ihnen gerade benannte Parklandschaft. Das sind roundabout 40, 50 Millionen Euro über die Jahre hinweg. Damit müssen wir bauen, aber auch betreiben. Und bei der Frage, welcher Charakter soll diese Landschaft haben, war natürlich, das sind nicht wir selbst gewesen, nicht Grün Berlin, sondern war natürlich die naturschutzfachlichen Aspekte prägend, die mit der jeweilig zuständigen Naturschutzverwaltung auch entwickelt wurden. Und die Frage war, an welchem Naturbild orientiert man sich? Und hier gab es aus guten Gründen, vermute ich mal heraus, den Ansatz, eine sogenannte Heidelandschaft oder eine Stadtheide zu etablieren. Man muss sich das aber nicht so vorstellen wie die Lüneburger Heide und auch flächenmäßig entwickelt sich das ganz, ganz langsam. Dieser Biotoptypus will erstmal erreicht werden und der Zustand ist noch lange nicht erreicht. Also es ist eine lange Aufgabe. Und dieses entwickelt sich über ein spezielles Pflegesystem, wo auch gerade die Tiere, nicht nur Schafe, sondern auch größere Tiere eine Rolle spielen. Aber nicht nur die Tiere spielen eine Rolle, sondern eben auch ein Managementsystem, das dahinter steht. Und dieses wiederum verantwortet ein Team vor Ort. Wir bauen da auch einen Betriebshof, den brauchen wir. weil es wie eine kleine Landwirtschaft im Grunde nach ist, um dieses denn abzusichern. Nun ist es so, die Stadt Heide bedient sehr naturschutzfachliche Aspekte. Darüber hinausgehend gibt es aber sehr interessante Freiräume und Nutzungsbereiche, die nichts mit der Stadtheide zu tun haben, sondern die natürlich auch dem Nutzungsdruck aus den angrenzenden Quartieren heraus entsprechen. Und insofern gibt es eine starke Ausdifferenzierung unterschiedlichster nutzungsbezogener Teilräume. Sehr urbaner Räume, dann wiederum solche, die was mit Ausblick, mit Weite zu tun haben. Am Ende der Landebahn ein großes Ingenieurbauwerk, das sehr viel mit dem Thema Bewegung und Kinetik zu tun haben wird. Aber auch Aussichtspunkte, um diesen großen Stadtraum, den neuen, der da entsteht, mit zu erfassen. Und dann darf ich noch sagen, dass wir im Sinne der Ansätze sehr stark aufsatteln auf das, was Innovation bedeutet im Kontext des UTRs, der Urban Tech Republic, wo ja gerade Zukunftstechnologien entwickelt werden. Das heißt, unser Managementsystem vor Ort hat sehr, sehr viel mit Umweltdatenerfassung zu tun, mit der Ableitung notwendiger Pflegemaßnahmen aus diesen Umweltdaten, teilweise mit Verwendung entsprechender KI-Tools und automatisierten Maschinen. Ja, also es ist ein hochspannendes Thema. Wir zahlen sozusagen 1:1 ein auf das Thema der UTR, Urban Tech Republic, Innovation, neue Techniken. Und das macht die Sache nochmal spannend. Also dieses Projekt hat wirklich mehrere Ebenen, die bedient werden.
Und wie viel Hektar reden wir?
Rund 200 Hektar sind das dort.
200 Hektar. Das ist ja auch nicht wenig, ehrlich gesagt.
Aber es ist noch kleiner als das Tempelhofer Feld, das hat ja gut 300 Hektar.
Ja. Och Gott, was für Größen Sie da bewirtschaften, ist wirklich toll.
Ja.
Im Vergleich auch zu unseren Möglichkeiten in Hamburg, wir haben ja gar keine Flughäfen, die wir hier einfach stilllegen und umgestalten können, sondern wir beschränken uns ja schon auf die Möglichkeiten, die wir haben. Eine letzte Frage, wann kann man in der Heidelandschaft dann spazieren gehen? Wann sind Sie fertig?
Das dauert noch ein wenig, da wir flächendeckend Kampfmittel beräumen müssen. Und das Thema beschäftigt uns sehr. Es war ja auch ein Abwurfplatz für Munition und teilweise liegt das sehr verschüttet auf der Fläche, ist schwer zu verorten. Also mindestens noch 2 Jahre, denke ich, und dann wird ein Teilbereich eröffnet werden können.
2 Jahre noch. Okay.
Ja.
Ich habe das gerade schon angedeutet. Diese großen Grünflächen, die Sie in Berlin haben, die haben wir ja leider nicht. Also Berlin und Hamburg sind wachsende Metropolen. Also insbesondere in Hamburg wird es immer schwieriger, Grünräume zu schaffen, zu schützen. Gibt es aus Sicht von Grün Berlin eigentlich konkrete Lösungen oder Strategien, um trotz dieser zunehmenden Verdichtung, um trotz des zunehmenden Nutzungsdrucks auch attraktive Erholungsräume zu schaffen in diesen Metropolen? Also Sie haben das Problem nicht so wie wir, aber haben Sie ein paar Tipps?
Na gut, das Thema Nachverdichtung ist natürlich auch immer relevant für Grünflächen, Brachflächen und so weiter. Also insofern gibt es die Nutzungskonkurrenz natürlich auch in Berlin. Gleichwohl ist es ja so, dass wir stadtstrukturell ja ein hohes Freiraumpotenzial haben. Ja, bedingt durch die sehr vorbildlichen Planungen schon von Linné, aber auch Hobrecht, ist eigentlich eine Struktur angelegt, die sehr viel Grünfläche und grüne Infrastruktur zulässt. Also dieses Potenzial oder von diesem Potenzial lebt die Stadt ja auch weiterhin. Es geht aus meiner Sicht verstärkt darum, dass man in der Lage ist, das, was man hat an Potenzial, auch gut zu pflegen und weiterzuentwickeln. Das wäre, glaube ich, etwas, was auch einem möglichen Mehrfachnutzen dienlich sein könnte und eben auch ein Benefit bedeutet für all diejenigen, die auf diese Flächen angewiesen sind. Aber bei der Frage, wie macht man eigentlich eine Stadt richtig gut im Kontext von Stadtraum und Grün, ganz ehrlich, man kann auch in die Vergangenheit zurückgehen und sagen, Camillo Sitte hatte ganz hervorragende Ansätze, um dieses zu etablieren. Ne? Also er war ja Mitbegründer der Stadtbaukunst, erste Hälfte 20. Jahrhundert. Er beklagte ja die Motivarmut in modernen Stadtanlagen und hat eigentlich gesagt, naja, aus der Kombination von künstlerischen, malerischen, ja, und technischen Elementen wird eigentlich der Städtebau erst so richtig gut. Und ableitbar daraus sind ja gewisse Gliederungselemente für die Stadt, ja, also Gliederung Haus, Straße, Platz, Park. Erlebnisraum, Stadtraum wird ja auch durch eine gute Proportion von Höhen- und Tiefenstaffelung ermöglicht. Also das macht ja auch eine gute Stadt aus. Und da hat, auch wenn Hamburg vielleicht weniger Freiflächenpotenziale hat, hat Hamburg natürlich auch eine sehr hochqualitativ wertvolle Grün- und Freiflächenstruktur, die in Teilen ja auch nach diesen Grundprinzipien mit angelegt wurde. Nun liegt mein Herz auch in der Hafen City, aber liegt auch in Wilhelmsburg.
Zukünftig auch in Oberbillwerder, hoffentlich.
Oberbillwerder, auch genau. Insofern gibt es da ja so viele positive Ansätze,
Ja.
wo man tatsächlich mit vielleicht begrensterem Raum gleichwohl vielleicht noch höheren Nutzen ermöglicht hat. Das ist ja dieser interessante strategische Ansatz in Hamburg, finde ich. Auch in der Hafen City gibt es relativ wenig Platz und Raum für Freiflächen, aber man hat diese langen Promenaden, man hat diese kleinen Pocketparks, jetzt den Loseparks, die Verbindung rüber zu Wilhelmsburg in den Süden und so weiter. Also das ist ja stadtstrukturell schon so positiv angelegt, dass man nicht zwingenderweise immer unglaublich große Flächen braucht, um dann einen Ausgleich oder ein Angebot vielmehr für die Bevölkerung auch anzubieten.
Ja, das stimmt. Also nicht nur Masse, 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 also hektarweise Freiflächen zu generieren, sondern die Qualität der Freiflächen in den Mittelpunkt zu stellen. Das machen wir bei der IBA Hamburg ja auch. Also damit steht und fällt eigentlich ein aufwachsendes Quartier eben, wenn es gerade dicht, also wir bauen ja nicht mehr locker am Stadtrand, sondern unsere Quartiere sind dicht und kompakt. Und gerade die Qualität der Freiflächen sind wirklich ganz wichtig, um so eine Lebensqualität in den Quartieren auch herzustellen, ne? Und dazu gehören ja auch die Themen, die hatten wir noch gar nicht angesprochen. Inklusion, also wie schafft man es, Freiflächen so zu organisieren, dass wirklich alle Menschen auch den gleichberechtigten Zugang haben zu diesen Freiflächen, Multikodierung, Mehrfachnutzung und so weiter. Dieser ganze Katalog, das macht es aus, nämlich die Qualität dieser Freiflächen. Guter Hinweis von Ihnen. So, jetzt sind wir einmal quer durch die Freiflächen gegangen. Die entstehen ja nicht irgendwo, sondern die entstehen immer in dicht bebauten Strukturen, Quartieren, wo auch schon Bürgerinnen und Bürger leben. Das heißt, das sind ja diejenigen, die hinterher auch dort die Freiflächen nutzen und möglichst auch schon ganz früh bei der Überlegung und Gestaltung der öffentlichen Räume mit einbezogen werden sollen. Das machen Sie als Grün Berlin ja auch. Sie beteiligen ja auch intensiv die Bürgerinnen und Bürger. Wie können wir uns das bei Ihnen in Grün Berlin vorstellen? Haben Sie interessante Beispiele für uns?
Ja, also man lernt ja auch aus seiner Erfahrung heraus. Gerade das Tempelhofer Feld ist ein solcher Lernort, wenn man so will. Hier war es ja sehr, sehr schwer. Der damalige Ansatz war die gesamtstädtische Entwicklung inklusive der Durchführung einer IGA. Und was ich feststellen durfte, obwohl wir sehr konsequent und ich glaube auch sehr professionell die Anwendungsformate von Partizipationen durchgeführt haben, durchgespielt haben und wir da, glaube ich, grundsätzlich sehr weit vorne waren, ist es immer wichtig, dass man mit dem, was man versucht zu vermitteln, ein Narrativ erzeugt, das auch positive Bilder entstehen lässt. Und diese Vermittlung dieser positiven Bilder ist wichtig auch im Kontext der Partizipation. Reine Partizipation über reine nutzungsbezogene Aspekte greift manchmal zu kurz, finde ich. Und es ist ja auch unglaublich schwierig, einem unkundigen Bürger, der nicht im Kontext von Planung steht, Planung zu vermitteln. Und dieses ist, glaube ich, nur sehr schwer gelungen. Es gab auch ein insgesamt sehr, sehr kritisches Umfeld, das muss man schon sagen. Und es ging manchmal weniger um die Fläche als um sehr grundsätzliche politische Themen. Aber das möchte ich nicht weiter erörtern an dieser Stelle. Was war eigentlich die Konsequenz? Unter anderem war die Konsequenz, dass nachdem wir ja in kürzester Zeit ein Alternativkonzept entwickelt haben, am Rande der Stadt in Marzahn-Hellersdorf, einem sozial schwer oder ja, schwieriger aufgestellten Stadtteil, dass wir am Beispiel der Naturschutzverbände eine Allianz mit den Naturschutzverbänden und den Stakeholdern gegründet haben, die es uns ermöglichte, quasi im Gleichauf und in der unmittelbaren Mitnahme ganz erfolgreich zu sein.
Wir waren gerade beim Tempelhofer Feld und jetzt sind wir in Marzahn.
Ja, weil ich sagte, wir konnten daraus lernen, aus den Geschehnissen des Tempelhofer Feldes generierte sich ja eine neue IGA am Rande der Stadt. Ja, zunächst wollten wir sie hier auf dem Tempelhofer Feld durchführen, das ist uns nicht gelungen, es gab einen Volksentscheid und so weiter. Und wir haben daraus gelernt und jetzt bringe ich gerade dieses Beispiel, wie wir daraus gelernt haben, an dieser konkreten Partnerschaft mit den Naturschutzverbänden. Und diese waren also gleich auf mit uns, waren unmittelbar auch an den Planungen beteiligt und wir konnten damit einen Grundkonsens herstellen, der es uns ermöglicht, auch letztendlich über diese Stakeholder der Naturschutzverbände positiv in die Bevölkerung zu wirken. Also es sind strategische Allianzen, das zum Beispiel haben wir daraus gelernt. Ansonsten sind unsere Formate durchaus ähnlich wie zu den Formaten, die Sie auch auf der IBA in Hamburg oder auch in anderen Städten vorfinden. Ja, es ist ehrlich gesagt auch kein Hexenwerk, sondern es gibt ja unglaublich professionelle Büros, die dieses tun und können. So, und der Setzkasten, der steht und den bringt man auch zur Anwendung. Ich glaube aber, dass es im Sinne des öffentlichen Bauherrn Verantwortung gibt, die man nicht nur über die reine Partizipation sicherstellen muss. Dazu gehören eben auch solche strategischen Allianzen, von denen ich sprach.
Gibt es eigentlich auch ein Beispiel bei Ihnen, bei dem durch eine Bürgerinitiative oder ein Anwohnerinnenengagement ein Projekt in eine völlig andere Richtung gelaufen ist? Ist das Tempelhofer Feld gewesen jetzt oder gibt es auch noch andere Beispiele? Mauerpark?
Ja, das Tempelhofer Feld kann man dafür durchaus zugrunde legen. Ja, das stimmt. Mauerpark natürlich, also grundsätzlich anders, nein. Grundsätzlich nein. Denn ich finde, neben den berechtigten Ansprüchen und Hinweisen der Bevölkerung, der Nutzergruppen, muss es schon auch ein starkes Statement des öffentlichen Bauherrn, der öffentlichen Hand geben. Denn letztendlich verantwortet Politik, Verwaltung diesen Stadtraum und muss damit, glaube ich, auch oder muss mit klaren Leitlinien, auch strategischen Leitlinien, ein solches Projekt einsteigen. So, wenn dieser Rahmen gesetzt ist, lässt er aber ausreichend Möglichkeit zu beeinflussen, zu ergänzen, Nutzungsräume anders zu sehen, zu definieren. Aber alles nicht im Wildwuchs und im Durcheinander, sondern aus meiner Sicht gut geordnet. Und dazu gehört auch die starke Handschrift des Freiraumplaners, des Landschaftsarchitekten. Ein Raum ist nur so gut, wie stark seine Grundstruktur ist. Und je stärker seine Grundstruktur ist, desto besser können auch solche Partizipationsprojekte integriert werden. Wenn das nicht der Fall ist, wird es schwierig.
Das ist so, wie die IBA Hamburg auch arbeitet. Wir setzen eigentlich einen groben Rahmen, fragen nicht nach dem Ob, sondern eher nach dem Wie. Also wie wollen wir es umsetzen, was geht nicht, aber der Rahmen ist gesetzt und ich glaube, das ist nicht mehr so ganz modern, aber so arbeiten wir auf jeden Fall auch. Ich habe auch schon noch von anderen Reallaboren gehört, die gehen anders vor mit dem Kontext der Beteiligung, aber die Flächen sind auch viel kleiner. Das sind jetzt nicht so große strategisch wirksame Freiflächen, sondern eher, wo man auch Spielraum hat, wo auch anders umgegangen werden kann mit den Anforderungen der Bürgerinnen und Bürger. So, wir sind jetzt die ganze Zeit gedanklich in Berlin und in Hamburg unterwegs, also eigentlich überwiegend in Berlin unterwegs. Jetzt werfen wir mal einen Blick über die Grenzen von Berlin hinaus und ich möchte Sie gerne fragen oder frage Sie, ob Sie ein internationales Projekt vor Augen haben, das Sie inspiriert, das Sie für vorbildlich halten, insbesondere auf eine zukunftsfähige Stadtentwicklung. Nantes haben Sie vorhin erwähnt in Bezug auf kulturprägende Gestaltung. Was finden Sie noch so gut?
Ja, also wenn es wirklich um internationale Projekte gehen sollte, dann liegen natürlich, und die möchte ich jetzt, weil so redundant zitiert sicherlich, nicht nochmal erwähnen, sprich Kopenhagen, Amsterdam, Barcelona und so weiter. Ja, darüber müssen wir nicht sprechen. Das ist etwas, wo jeder sagt, natürlich, das sind unsere Vorbildsprojekte, daran orientieren wir uns gerne. Insofern würde ich lieber auf Nantes tatsächlich zurückgehen, weil diese Stadt ist gar nicht so riesengroß und sie hat auch nicht die Aufmerksamkeit gehabt, die vielleicht andere große Städte und Projektvorhaben hatten. Und sie lebt auch von einer durchaus schwierigen wirtschaftlichen Ausgangssituation. Umso vorbildlicher ist eben dieses Brownfield Development, von dem ich sprach, innerhalb dieser Werfstandorte über Jahre hinweg. Und da ist dieser methodische Ansatz ein unglaublich vorbildlicher. Übrigens auch unter Mitnahme der Bevölkerung und der angrenzenden Menschen und Bürger. Darüber hinaus finde ich auch weiterhin interessant, was in Deutschland geschieht, auch in kleineren Städten, beispielsweise Ulm. Ulm finde ich sehr, sehr vorbildlich. Abgesehen davon, dass es einen Stadtbaudirektor oder Baudirektorin gibt, das weiß ich gar nicht mehr genau, gibt es strukturell einfach besondere Hinweise, die es der Stadt ermöglichen, mit Raum und öffentlichem Raum anders umzugehen. Bis hin zur Tatsache, dass Ulm in der Lage ist, über sehr viel eigenen Boden zu verfügen, der die soziale Stadtentwicklung und die entsprechend sozial gestaltete Mietpreisentwicklung absichert. Also finde ich ganz vorbildlich und es hat einen sehr, sehr schönen, mal abgesehen von Ulmer Münster, einen sehr wertvollen Freiraum, der alles sozusagen umfließt wie ein wunderbar erlebbarer Teppich. Okay. Sehr vergnüglich in dieser Stadt, also eine kleinere Kategorie. Aber auch das Ruhrgebiet ist weiterhin weit vorne.
Ja, finde ich auch, ist richtig cool.
Weil das Ruhrgebiet sich immer an den Großformaten orientiert hat, also an Gestaltungsgroßformaten. Ausschlaggebend natürlich damals die IBA, Emscher Park und so weiter. Gibt es auch jetzt ja wieder, oder die Kulturbiennale, hätte ich beinahe gesagt, Ruhr 2010 als großes Format, gibt es jetzt die IGA 2027, dass man sich immer orientiert hat an diesen besonders starken Formaten, die ja eine große Bündelung von Kraft und auch finanzieller Herausforderung bedeutet, das finde ich sehr vorbildlich. Also diese Methodik, die dort zur Anwendung gebracht wird, finde ich sehr vorbildlich. Und dann letztendlich landen wir dann auch wieder in Hamburg.
Ja. In der Hafen City, wenn ich richtig habe.
Ja, oder in Wilhelmsburg oder in Oberbillwerder.
Ja, das ist schön. Da hatten wir auch die Iger. Das ist schön, dass sie auch mal über die Elbe springen und in Wilhelmsburg einen schönen Platz finden. Also ich merke mir endlich mal für uns Ulm und Nantes und Ruhrgebiet waren wir. Das ist in der Tat wirklich beeindruckend. Das ist ganz toll dort. Hätte ich niemals gedacht, wie grün das auch ist. Letztes Thema.
Ja.
Und zwar hat das Thema die Überschrift Ampeln oder Lichtsignalanlagen. Ich habe auf Ihrer Internetseite gelesen, dass Ihre Firma ja auch über 2100 Ampeln steuert, in Berlin wartet oder managt. Die Frage, die ich mir eigentlich stelle, wie kommen Sie eigentlich zu dieser Aufgabe? Was hat das mit, also okay, Mobilität vielleicht noch irgendwie eine Verbindung, aber wie kommt Grün Berlin eigentlich zu dieser Aufgabe und was trägt es eigentlich zu einer nachhaltigen Mobilität bei?
Ja, weil, wie ich anfänglich ja sagte, ist die große Klammer der öffentliche Raum und im öffentlichen Raum ist das Grün, die graue und die blaue Infrastruktur und die Mobilität. Und da wir auch größere Infrastrukturprojekte durchgeführt haben, Brückenbauwerke gebaut, saniert, Hochbauten und so weiter, hat man uns eine gewisse, ich sag mal vorsichtig, Managementkompetenz in diesem Kontext zugetraut. Und die Mobilität ist existenzieller Bestandteil auch von zukünftiger Stadtentwicklung und auch zukünftig vorbildlicher Stadtentwicklung. Insofern gibt es also zwei Töchter, einmal die Infrasignal und einmal die Infravelo, die dieses Thema der Mobilitätswende mitträgt und mitverantworten. Und die Infrasignal tatsächlich betreibt also das Management der Lichtsignalanlagen und hat damit einen ganz maßgeblichen Impact auf die Fragestellung, wie sich eigentlich Verkehrsflüsse, Verkehrsströme zukünftig durch diese Stadt bewegen und dieses hoffentlich klimafreundlich und CO2-reduzierend. Die Steuerung einer Ampelanlage ist erstmal relativ simpel, aber wenn man es eben appliziert mit entsprechender Erfassungstechnologie, mit einer Steuerungstechnik, die dem ÖPNV Vorrang gibt, die ermisst, wie viel Bewegung ist auf der Straße und gleichzeitig denen die Ampelsteuerung ausrichtet, vielleicht zugunsten des Fahrradverkehrs, dann haben wir hier einen echten Impact auf das Thema CO2. Und diese Zukunftstechnologien sind gerade dabei, entwickelt zu werden, auch in Kooperation mit Hochschulen und kommen sukzessive an diesen Anlagen zur Anwendung.
Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das absolut spannend ist, aber so wie Sie das schildern.
Das ist hochspannend, absolut spannend.
Also wenn die Fahrradfahrer irgendwann grüne Welle in Berlin haben, haben wir das Grün Berlin zu verdanken?
Ja, möglicherweise. Und wir haben gleichzeitig Grün Berlin oder der Unternehmensgruppe zu verdanken, dass es diese Fahrradverkehrsinfrastrukturen gab, die entlang von neuen Baumrigolen laufen. Dies vermeiden, zu viel Abwasser in die eh schon vollkommen überlasteten Stadtkanäle zu leiten.
Ja, und so wird ein Schuh draus, ne? Radinfrastruktur, die Ampeln und das Grün, so vernetzen sie alle wichtigen Themen in der Stadt.
So wird ein Schuh draus, das ist die Klammer.
Das heißt aber auch, Ihr Unternehmen wird immer größer, größer, größer. Sie sind ja schon bei 400 Mitarbeitenden, habe ich gelesen.
Ja, knapp 440 Leute sind es, genau.
Ja, ist schon fast wie so eine klitzekleine Behörde. Sind Sie trotzdem noch ein agiles Unternehmen oder schleichen sich da Prozesse ein, die auch Zeit dauern, die umständlich sind, die Freigaben erfordern? Oder kann die Kompetenz auch auf die Straße gebracht werden?
Das denke ich schon. Also uns gibt es ja genau aus dem Grund, weil wir flexibler sind und anders agieren können als eine.
Ja, aber wenn Sie immer so größer werden.
Ja gut, das hat natürlich mit den internen Strukturen zu tun und das ist Unternehmensmanagement und hinter diesem Unternehmensmanagement gibt es Zielaufgaben, wie man Effizienz erhöht, wie man Beteiligungssteuerung ausführt, wie man Synergien zwischen den Töchtern erzeugt und natürlich auch möglichst schlank noch in der Führungsstruktur bleibt. Das versuchen wir. Wir haben also nicht eine wahnsinnig hierarchisch aufgebaute Führungsstruktur, sondern das ist recht flach mit starken Verantwortlichkeiten auch auf den Ebenen jenseits der Geschäftsführung, also auf den Bereichsleitungsebenen, letztendlich sogar bei den Projektleitungsebenen. Und so sind wir in der Lage, unseren Vorteil auszuspielen, auch für die Zukunft.
Zum Abschluss, wir sind langsam am Ende unseres Podcasts, möchte ich Ihnen gerne noch eine etwas persönlichere Frage stellen. Was würden Sie gerne in 20 Jahren über Ihre Arbeit sagen können? Welches berufliche Erbe möchten Sie gerne hinterlassen?
Oh je, da greifen Sie aber weit vor. In solchen Kategorien von Erbe und so weiter denke ich ganz ungern. Aber es sind schon die Innovationsaspekte, die ich versucht habe zu beschreiben, sowohl innerhalb unseres Unternehmens mit den vielen unterschiedlichen Sparten, die doch innerhalb einer Klammer umzusetzen sind, im Kontext neuer Managementansätze ganz bestimmt, aber auch im Sinne der ganz besonderen Herausforderungen, die eine sich verändernde Stadtgesellschaft mit sich bringt. Also die Anpassbarkeit, die Flexibilität innerhalb der öffentlichen Räume, das sind so Anliegen, die mich immer schon interessiert haben und der intersektorale Ansatz im Management sowieso. Vielleicht wird ja mal ein anderer Beruf aus diesem Freiraumplanungsgedanken heraus. Vielleicht gibt es da ein zukünftig noch mal ganz anderes Berufsbild. Und wenn wir Management stark sind, dann sind wir auch in der Qualität stark. Zumindest ist das so meine Erfahrung. Wenn man das mal irgendwo ablesen könnte, wäre das ganz toll. Aber über Erbe spreche ich ungern.
Okay, dann sind es eher die neuen Strukturen, die Sie umsetzen und mit denen Sie so viele Erfolge ja auch realisieren. Das ist dann das Erbe in Anführungsstrichen. Herr Schmidt, danke für das interessante Gespräch und viele Grüße nach Berlin.
Ich danke auch ganz herzlich, Frau Dibur, und viele Grüße zurück in die schönste Stadt Deutschlands. War das so?
Ja, so war das. Da war der Text.
Und mindestens gleich auf ist Berlin, wie Sie wissen.
Ich bedanke mich an dieser Stelle bei unseren Zuhörenden recht herzlich fürs Einschalten. Unser Podcast Hallo Hamburg, Stadt neu bauen erscheint alle 4 Wochen. Wenn Sie sich für die Projekte der IBA Hamburg interessieren, folgen Sie uns gerne auf Social Media oder werfen einen Blick auf unsere Internetseite www.iba-hamburg.de. Mein Name ist Sabine de Buhr und ich sage auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.